Wir sind in Kapitel 3. Wir haben letztes Mal kennengelernt, was Darstellungen sind. Und wir haben schon so ein bisschen geguckt, ein paar Beispiele, auch in den Übungsaufgaben kamen ja Beispiele vor. Auf speziell eine Aufgabe werde ich nachher, auch wenn wir bei der Übung sind, noch mehr eingehen. Jetzt kommt, wir bereiten vor, das nächste wichtige Wort in diesem Kontext. Wir wollen später darauf hinaus, was ein Charakter ist. Und dafür brauchen wir den Begriff der Klassenschließung. Wir beginnen also mit unserer Voraussetzung G. Voraussetzung G war, dass G eine endliche Gruppe ist, K ein Körper und dass alle Vektorräume, die wir jemals erwähnen, endlich erzeugt sind über den Körper K. Neuer Kreidehalter. Könnte gefährlich werden. Mal gucken, ob er sich bewährt. Der ist leichter und leiser als der andere. Alles ist anders. Gut. Eine Abbildung nennen wir sie Phi von unserer Gruppe G hinein in die komplexen Zahlen heißt Klassenfunktion auf G genau dann, wenn sie für Elemente aus der gleichen konjugierten Klasse in G jeweils den gleichen Wert annimmt. Wenn sie auf konjugierten Klassen konstant ist, vielleicht ist das eine gute Beschreibung. Wenn sie auf konjugierten Klassen von G konstant. Mir ist nicht klar, was ich mit dieser Formulierung meine. Ich kann das nochmal anders beschreiben, in Worten oder auch schriftlich, wenn das gewünscht wird. Wer ist sich nicht ganz sicher, ob das. Okay? Also auf konjugierten Klassen konstant zu sein heißt, dass immer dann, wenn ich zwei Elemente aus G hier nehme, die konjugiert sind in G, dass dann Phi auf diesen beiden Elementen den gleichen Wert annimmt. Das bedeutet das. Der Wert darf auch sonst noch öfter gleich sein, aber er muss auf einer konjugierten Klasse konstant sein. Okay? Wir gucken uns gleich ein Beispiel an. Die Menge all dieser Klassenfunktionen bezeichnen wir mit Kf von G. Großes K, kleines F, so die Klassenfunktion von G bezeichnet die Menge aller Klassenfunktionen auf G. Und Vorsicht, wir schränken den Zielbereich hier ein, wir müssen in die komplexen Zahlen abbilden. Gut, erstmal eine Menge. Babybeispiel 3, 6. Wir nehmen irgendeine symmetrische Gruppe. Sagen wir F aus N. Die symmetrische Gruppe Sn. Und jetzt definieren wir eine Abbildung von G nach C. Jeder Permutation wird ihr Signum zugeordnet. Sehr kleiner Bildbereich. Dafür sind nur die Zeilen 1 und minus 1. Ich schreibe mal. Dann ist die Signumsabbildung, bei der ich einfach hoffe, dass alle wissen, was das ist. Das ist die Abbildung, die jeder Permutation ihr Signum zuweist. Das Signum ist 1 genau dann, wenn es eine gerade Permutation ist und minus 1 genau dann, wenn es eine ungerade Permutation ist. Wem ist nicht klar, was das bedeutet? Gerade, ungerade Permutation, solche Sachen. Okay, wunderbar. Und die bildet von G in die komplexen Zahlen hinein ab. Das ist eine Klassenfunktion, wir klären gleich warum. Warum ist das eine Klassenfunktion? Naja, schauen wir uns mal die symmetrische Gruppe an. Und schauen wir uns an, was bestimmt, was das Signum ist. Na, wir haben gerade gesagt, gerade und ungerade Permutationen werden unterschieden. Jetzt schaue ich mir zwei Permutationen an, die zueinander konjugiert sind in der symmetrischen Gruppe. Was weiß ich dann?
ich weiß, dass sie den gleichen Zyklentyp haben. Wenn man den gleichen Zyklentyp hat, dann ist auch das Signum gleich. Denn der Zyklentyp bestimmt ja, ob man eine gerade oder ungerade Kanalisation ist, dadurch, wie lang die Zyklen sind, bla bla bla, und ob man eben am Ende ungerade oder gerade viele Transpositionen braucht, um das darzustellen.
Okay? Also Vorsicht, es sind nicht immer alle Zyklen, alle Permutationen von gleichem Zyklentyp konjugiert. In der ganzen großen Gruppe schon, in Untergruppen muss es nicht richtig sein. Aber umgekehrt ist es so, dass auskonjugiert sein immer folgt, dass der Zyklentyp gleich ist. Und dementsprechend ist auch das Signum gleich.
Das ist ein ganz einfaches Beispiel für eine Klassenfunktion. Und als nächstes überlegen wir uns, dass wir da wieder eine schöne algebraische Struktur kriegen. Nehmen wir mal 3,7.
Dann bildet die Menge der Klassenfunktion einen Vektorraum über C. Wir können sogar die Dimension angeben. Die Dimension dieses Vektorraums ist genau die Anzahl der konjugierten Klassen von G. Es kommt also wieder mal hier ein neuer Kontext heraus, bei dem die Anzahl der konjugierten Klassen von G eine Rolle spielt. Haben wir jetzt schon mehrfach gesehen. Hier ist der Plan. Wir klären, dass das nicht die leere Menge ist. Ich erkläre Verknüpfung, also etwas, was als Addition für die Vektoren, also in dem Fall die Klassenfunktion, in Frage kommt, oder etwas, was als Skalarmultiplikation in Frage kommt. Und es ist dann eine Übungsaufgabe, sich zu überlegen, dass das alles funktioniert. Was ich dann machen werde, ist, ich werde mit Hilfe dieser Rechenregeln, von denen ich dann schon ausgehe, dass sie stimmen, zeigen, dass diese Dimensionsaussage richtig ist, indem ich einfach eine Basis hinschreibe. Und dann gucken wir uns kurz an, warum das eine Basis ist. Das ist der Plan. Gut, fangen wir an damit, dass das nicht die leere Menge ist. Naja, G ist eine Gruppe. In G saust also wenigstens mal ein Element rum und dann kann ich einfach eine konstante Funktion hinschreiben. Das ist auf jeden Fall eine Klassenfunktion. Das heißt, es gibt sowas immer. Einfach dadurch, dass die Gruppe nicht die leere Menge ist. Beschweren, wenn es nicht lesbar ist, und Klassenfunktionen kommen von links. Ja.
Müsste es nicht KfG sein, statt KfG?
Oh, Entschuldigung, ja, danke. KfG. Gibt es noch woanders falsch?
Ja.
Oh, da oben, ja. Danke. Na gut, C ist auch eine Gruppe, aber das ist nicht das, was ich meinte. Ich meine KfG. Danke für den Hinweis. Gut, dann achte ich jetzt nochmal mehr drauf. Jetzt kommen die beiden. Also, ich will nicht sagen, die beiden Verknüpfungen. Die eine Verknüpfung und das andere Ding, was eine Skalarmultiplikation werden soll. Für alle, wie nennen wir die Leute? P1, P2 aus KFE. Und jetzt brauche ich dann einen Lambda aus C. Sei definiert. Ich möchte erklären, was die Summe dieser beiden macht und was das Lambda-fache von so einer Abbildung macht. Und um zu erklären, was das macht, muss ich die Bilder hinschreiben. Ich brauche also jetzt noch ein G aus G, auf dem ich Bilder erklären kann. Ja, das ist das, was man immer macht. Phi1 plus Phi2, ich mache jetzt keine Spirenzien hier, keine Kringel oder Boxen oder irgendwas, wir können das schon. Die Summe von Phi1 und Phi2 soll auf G folgendermaßen wirken.
Wir bilden G jeweils mit diesen beiden ab und addieren dann die Bilder. Das ist das, was man kennt. G1 von G. G2 von G. Und genauso kann ich das mit der Skalarmultiplikation machen, denn da kommt ja irgendwas raus, was in C liegt und das kann ich dann multiplizieren mit diesem Lambda, das auch aus C kommt. Das ist einfach die Multiplikation im Körper. Das heißt, Lambda mal G1 ist definiert, indem ich sage, dass es G abbildet, indem man zuerst das Bild von G unter G1 bildet und dann rauskommt mit Lambda multipliziert. Okay, dann ist eine Übungsaufgabe, dass die Menge der Klassenfunktion auf G mit dieser Addition und dieser Skalarmultiplikation ein C-Vektor aufbaut. Aber ich gönne mir natürlich die ganzen Rechenregeln und ich schreibe hin, was das Nullelement ist. Das Nullelement ist die Nullabbildung. Phi 0 bezeichne jetzt die Nullabbildung. Jedes Gruppenelement wird einfach auf 0 abgebildet, die Zahl 0, die komplexe Zahl 0. Und das ist das Nullelement in diesem Vektorraum. Damit arbeiten wir, weil wir ja gleich uns Elemente hernehmen wollen und dann wollen wir gucken nach sowas wie linearer Unabhängigkeit, da muss man ja wissen, was der Nullvektor ist. Gut, jetzt kommt die Dimensionsaussage. Dazu nehmen wir uns Vertreter her für die konjugierten Klassen von G und definieren dann so eine Art Indikatorfunktion jeweils. Das ist so der übliche Trick, wie man hier Basen bastelt. Seien also n aus n, n wird die Anzahl der konjugierten Klassen auf G und es gibt mindestens eine, deswegen n aus n. Seien x1 bis xn aus G Vertreter der paarweise verschiedenen konjugierten Klassen. Und dann möchte ich noch solche Ampelfunktionen oder Indikatorfunktionen definieren. Für jedes I aus dem N 1 bis N sei Phi I eine Abbildung von G nach C. Und zwar haben wir für alle Gruppenelemente Y aus der Klasse XIG, also aus dieser konjugierten Klasse, sei Phi I von Y definiert als die 1, die komplexe Zahl 1. Und für alle nicht zu XI konjugierten Elemente sei es 0. Für alle A nicht aus XIG sei Phi I von A 0. Was gewinnen wir mit diesen komischen Abbildungen? Na, was macht Phi 1? Phi 1 zeigt uns einfach nur an, ob ein Element zu x1 konjugiert ist oder nicht. Denn wenn ja, kommt der Wert 1 raus, wenn nein, kommt der Wert 0 raus. Insbesondere ist diese Abbildung immer auf konjugierten Klassen konstant. Das heißt, es ist wirklich eine Klassenfunktion und eine ganz einfache. Das machen wir für jede Klasse. Jetzt kriegen wir haufenweise Klassenfunktionen. Deswegen habe ich das so hingeschrieben. Man sieht jetzt wirklich sofort, dass das Klassenfunktionen sind. Und die bilden eine Basis für diese Raumklasse. Das machen wir uns jetzt noch kurz klar. Gut, wir haben jetzt also die erzeugende Eigenschaft und die lineare Unabhängigkeit. Ich möchte mal mit der linearen Unabhängigkeit anfangen. Ich Und was müssen wir tun? Wir müssen die Nullabbildung darstellen als Linearkombination und zeigen, dass dann die ganzen Koeffizienten 0 sind. Zeigen also Lambda 1 bis Lambda n aus C so, dass Lambda 1 mal Phi 1 plus und so weiter bis Lambda n mal Phi n die Nullabbildung ist. Die habe ich vorhin Phi 0 genannt. Ja, und jetzt reiche ich mir einfach ein i raus und zeige, dass Lambda die 0 ist und dann ist es dann interessiert. Gut, was machen wir? Zunächst mal kommt immer 0 raus, wenn wir Phi 0 auf irgendwas loslassen. Ich schnappe mir jetzt also mal x1. x1 ist ein Gruppenelement, darauf kann ich das alles anwenden. Und wenn ich darauf Phi 0 anwende, kommt auf jeden Fall 0 raus. So, das ist die linke Seite. Jetzt rechnen wir rechts weiter. Phi 0 kann ich jetzt ersetzen durch diese Linearkombination. Und bekommen dann nach den Rechnungen, bla bla bla, deswegen stehen wir hier oben, Lambda 1 mal Phi 1 von xi und so weiter, bla bla bla. Und wo kommt das i? Lambda i mal Phi i von xi, bla bla bla. Lambda n mal Phi n von xi. Jetzt erinnern wir uns, was diese Phis machen. Die Phis signalisieren, hier bin ich richtig, genau dann, wenn hier der Index i ist. Dann kommt nämlich eine 1 raus und ansonsten immer 0. Das heißt, es fällt alles weg bis auf diesen einen Momenten hier und da steht dann einfach Lambda i. Also ist Lambda i 0, das können wir für alle i machen, fertig. Jetzt kommt die Erzeugung eines Schachs. Was müssen wir tun? Wir müssen irgendeine Klassenfunktion hernehmen und dann darstellen mit diesen Indikatordingern. Da gibt es ja auch so den Standardtrick, wie man das macht. Set Phi, irgendeine Klassenfunktion auf G. Was müssen wir über Phi wissen, um Phi beschreiben zu können? Na, da Phi auf konjugierten Klassen immer konstant ist, reicht es, wenn wir für diese Verträge, die wir bisher genommen haben, die Bilder kennen. Dann wissen wir alles. Das heißt, wir geben jetzt einfach diesen Bildern Namen. Sein μ1 bis μn aus C so, dass μ1 genau das Bild ist von x1 unter Phi und so weiter. μn ist das Bild von xn unter Phi. Und dann kriegen wir das Phi gebastelt, indem wir einfach diese Koeffizienten davor schreiben und diese offensichtliche Linearkombination schreiben. Dann kommt genau Phi raus. Das ist eine Standardkonstruktion. Ich glaube, dass je analytischer man unterwegs ist, oder je geometrischer, desto öfter hat man es wahrscheinlich schon mal gesehen. Wie man das macht. Okay. Also ist die Menge dieser Phis, Phi 1 bis Phi n, eine C-Basis dieses Raums der Klassenfunktion und die Anzahl ist genau die Anzahl der konjugierten Klassen. So haben wir es gebastelt. Also passt das alles? Und damit kommen wir endlich zu einer weiteren zentralen Definition in dieser Vorlesung. Ich wünsche mal, damit die Vorfreude länger dauert. Delta B. Und wir beginnen mit einem C-Vektorraum und einer dazugehörigen Darstellung von G. Gut, zu einer Darstellung gehört immer ein Vektorraum über dem entsprechenden Körper, in dessen Endomorphismen, in dem Fall dessen Automorphismengruppe sogar, das G hinein abgebildet wird. Das heißt, im Hintergrund lungert hier irgendwo so ein C-Vektorraum V rum. Den geben wir jetzt auch noch einen Namen, nämlich V. Da schreibe ich mal V, der dazugehörige Vektorraum, beziehungsweise G-Modul. Wir haben uns ja klar gemacht, dass es Hand in Hand geht. Jetzt möchten wir den Charakter definieren zu dieser Darstellung Delta. Was machen wir? Wir stellen das Bild eines Gruppenelements unter Delta als Matrix dar und berechnen davon die Spur. Wie wir das machen, ist egal, denn die Spur ist bei solchen Abbildungsmatrizen unabhängig von der Basis, haben wir uns überlegt. Wir nehmen also irgendeine, schreiben eine Abbildungsmatrix und rechnen die Spur aus und dann kriegen wir etwas, nämlich eine komplexe Zahl. Und diese komplexe Zahl ist dann der Charakterwert des Gruppenelements, mit dem wir angefangen haben. Und das Einzige, was wir brauchen, um das festzulegen, ist die Darstellung. Denn die Darstellung sagt uns ja, was für eine Abbildung das G auf dem Vektorraum bewirkt. Davon, was für Basen man nimmt für die Abbildungsmatrizen, darf ich auch einfach hinschreiben, Spur eines Automorphismus. Ganz klar, was gemeint ist. Ich muss nicht jedes Mal Basen hinschreiben und die Matrix aufstellen. Und in dem Sinne ist das zu verstehen. Dass es also wohl definiert ist, haben wir uns in den Übungen schon nebenbei überlegt. So, dieses Ding heißt jetzt Charakter zur Darstellung Delta. Und wenn der Rest festgelegt ist, also zum Beispiel der Grundkörper, dann braucht man auch wirklich nur die Darstellung und dann kriegt man dann so einen Charakter. Witziges Teil gucken wir uns später noch genauer an, weil wir auch schon eine Übungsaufgabe hatten, die sehr deutlich in diese Richtung gezeigt hat. Manche haben auch schon erkannt, dass da irgendwas mit der Spur los ist. Das ist natürlich toll. Jetzt brauchen wir noch ein paar Begriffe drumherum und dann haben wir ein Ding zuweisen. Vielleicht noch abstrakt. Wann nennt man eine Abbildung einen Charakter von G über C? Naja, genau dann, wenn es eine Darstellung gibt von G über C, zu der das der dazugehörige Charakter ist. Ich schreibe das deshalb hin, weil wir später nur noch ganz abstrakt von Charakteren reden. Zum Beispiel von irreduziblen Charakteren, ich erkläre gleich, welche das sind. Und manchmal kann man die Darstellung, die dazu geführt hat, zu diesem Charakter, den man sich gerade anguckt, vergessen. Manchmal auch nicht. Ich möchte aber, dass immer sinnvoll ist, wenn ich sage, sei hier ein Charakter von G. Ich möchte, dass dann einfach klar ist, was gemeint ist. Okay. Jetzt gibt es zwei Arten von Graden. Der eine Grad ist der Grad einer Darstellung und das ist dann einfach die Dimension des Vektorraums, über dem die Gruppe sozusagen dargestellt wird, über dem Grundkörper. Ist Delta eine Darstellung von G über C, so wie oben,
könnte man irgendeinen Körper einsetzen, aber ich mache jetzt viel über C, einfach weil man da nicht nachdenken muss, algebraisch abgeschlossen. Die Charakteristik wird sicherlich nicht die Gruppenordnung teilen. Wenn Delta eine Darstellung von D über C ist, so ist der Grad von Delta, und den schreibe ich einfach als Grad von Delta, definiert als C-Dimension des zu der Darstellung gehörenden Vektorraums. So, das schreibe ich einfach als Grad von Delta, ganz intuitiv. Es gibt aber auch einen Grad des dazugehörigen Charakters Chi. Der Grad eines Charakters Chi von G ist definiert durch den Wert, den der Charakter auf dem Einselement der Gruppe annimmt. Also schreibe ich mal, Grad von Chi ist definiert als Wert von Chi auf dem Einselement der Gruppe. Machen wir uns kurz klar, was da passiert. Das Einselement der Gruppe bewirkt einen Automorphismus des Vektorraums, von dem die Darstellung herkommt, die zu dem Charakter Chi geführt hat. Da kann man eine Abbildungsmatrix aufstellen und die Spur berechnen. Das ist das, was Chi tut. Und was auch immer daraus kommt, nennen wir dann Grad von Chi. Kann man also einfach ausrechnen. So, jetzt gibt es noch den Begriff der Irreduzibilität. Brauchen wir auch wieder zweimal. Eine Darstellung heißt irreduzibel genau dann, wenn der Modul, der zu der Darstellung gehört, also der Modul, über dem die Gruppe da dargestellt wird, wenn der einfach ist. Und ein Charakter heißt irreduzibel genau dann, wenn er zu einer irreduziblen Darstellung gehört. Das ist also alles ganz natürlich. Eine Darstellung Delta von G über C heißt irreduzibel, genau dann, wenn der dazugehörige einfach ist. Letzter Punkt. Ein Charakter Chi von G heißt über C heißt irreduzibel, bla bla bla, genau dann, wenn die dazugehörige Darstellung lesen? Okay, gut. Letzte Zeichnung. Die passt ja auch noch mit hin. Irr von G. Ich mag diese Zeichnung. Irr von G ist die Menge aller irreduziblen Charaktere von G. In dem Moment, wo man über anderen Körpern arbeitet, würde man das kennenlernen. So, das Beispiel mache ich jetzt ganz, ganz kurz, denn ich habe mir überlegt, zu einer der Übungsaufgaben nachher noch was zu sagen, und dann kann ich entlang dieser Übungsaufgabe auch noch mal da auf ein paar Dinge eingehen. Und außerdem wird es eine Rolle spielen in Serie 3, denn da habe ich Sie ja gebeten, diese eine Aufgabe nochmal im Licht der neuen Begriffe sich anzugucken, und dann ist genau das gemeint, dass man all dieses Zeug da einmal drauf loslässt. gemacht.
Das ist richtig. Okay. Beispiel 3 ab. Und das mache ich jetzt wirklich nur kurz. Mehr in der Übung. Wir arbeiten mit der symmetrischen Gruppe S4 auf R hoch 4. Durch Permutation einer festen Basis. Und dann mache ich jetzt noch ein Beispiel zu der Aufgabe, wo man sich das im Licht der neuen Begriffe angucken soll. Gehört ja, dass man sich klar macht, was die Darstellung dazu ist, also was diese Permutationsdarstellung macht. Wir rechnen jetzt einfach mal einen Charakterwert aus, vielleicht 2. Was ist bei dieser Wirkung der Charakterwert von der identischen Abbildung? Dazu müssen wir uns klar machen, was die identische Abbildung tut bei dieser Wirkung. Die identische Abbildung wird da abgebildet auf den identischen Automorphismus von R4, also den, der nichts tut. Und die Matrix dazu ist, egal was für eine Basis man nimmt, wenn es zweimal die gleiche ist, immer die Einheitsmatrix. Das heißt, was finden wir da als Spur? Wir kriegen genau die Dimension des Vektorraums, nämlich 4. Dann rechnen wir noch einen Charakterwert aus, und zwar von einem 3-Zyklus vielleicht. Nehmen wir mal, damit es nicht so langweilig ist. 2, 3, 4. In solchen Fällen mache ich nicht 1000 Klammern, sondern immer nur so viele, wie nötig sind, damit man erkennt, was ich meine. Gut, wir haben vor unserem inneren Auge, was da passiert. Das ist so eine Matrix, wo einige der Basisvektoren die Zeile getauscht haben. Das heißt, die erste Zeile sieht so aus, wie sie gehört. Bei den anderen dreien steht die einzige 1, die da vorkommt, an einer anderen Stelle, nicht auf der Diagonale. Das heißt, wenn man jetzt die Spur ausrechnen will, dann sieht man nur eine 1 und die anderen Elemente auf der Diagonale sind 0. Die nähere Bedeutung haben einige von Ihnen, glaube ich, schon gesehen, als Sie die eine Aufgabe dazu sich angeguckt haben. Das wird jetzt noch viel, viel klarer und ich bitte Sie, sich genau damit auch zu beschäftigen. Das wird dann wahrscheinlich kurz, weil viele von Ihnen das schon mitgedacht haben, aber kurz heißt nicht, dass wir nicht alle noch ganz viel lernen können dabei. Später mehr. Das heißt auch, dass ich nachher mich darauf konzentrieren muss, was mein Erwartungshorizont war für die ursprünglich gestellte Aufgabe und dass ich nicht so viel ausklappern darf für die neue Version der Aufgabe, wo sie die neuen Begriffe mit reinbringen sollen. Wir werden sehen, wie gut das klappt. Ich bin ein bisschen skeptisch. Wir können noch mal kurz die Darstellung, die wir da haben, angucken vor dem Hintergrund von sowas wie Treuheit, Irreduzibilität. Das können wir vielleicht noch machen. Ist das eine treue Darstellung, die wir da haben? Naja, treu heißt bei einer Gruppenwirkung, dass der Kern der Darstellung nur aus dem Einzelelement der Gruppe besteht. Überlegen wir also mal, was für Elemente sind das denn, die auf dem Vektorraum R4 mit dieser Wirkung die Identität bewirken. Na, dafür muss bei dieser festen Basis jeder Basisvektor festgelassen werden. Und das heißt, es muss auf dieser Menge die identische Permutation bewirkt werden. Anders geht es nicht. Das heißt, die Darstellung ist treu, aber ist sie auch irreduzibel? Ist dieser Modul einfach bei dieser Gruppenwirkung? Das ist eine Frage, die Sie mir beantworten können. Einfach heißt ja, dass man keine echten invarianten Teilräume findet. Und das Thema hatten wir schon bei solchen Permutationsdarstellungen. Das könnten Sie wissen. Gedanken dazu? Ja.
Wenn wir jetzt so an 2, 3, 4 zum Beispiel denken, dann vertauscht das ja die Basisvektoren, aber wenn ich zum Beispiel das Erzeugnis der Summe der drei Basisvektoren nehme, lässt das ja den Raum invariant. Mhm. Der ist eindimensional.
Da gucken wir aber nur ein Element an, wir suchen was für die ganze Gruppe invariant ist. Können wir da so was Ähnliches basteln? Die ist gut, können wir so was Ähnliches basteln, was dann für alle Gruppenelemente funktioniert.
Für dann die Summe aller.
Genau. Wir summieren die vier Basisvektoren, die wir gegeben haben, auf. dass die erzeugen dann, also diese Summe erzeugt einen eindimensionalen Teilraum, der bei dieser Wirkung invariant bleibt. Denn wenn ich bei dieser Summe die Reihenfolge tausche, ist es dem Vektor, der da rauskommt, völlig egal. Und dementsprechend auch dem davon erzeugten Teilraum. Das heißt, das wird nicht einfach. Wir finden da schon mal auf jeden Fall einen eindimensionalen invarianten Teilraum. Wer weiß, vielleicht läuft da noch mehr rum. Das heißt, diese Darstellung ist treu, aber nicht irrebezüglich. Wenn Sie sich dann also im Lichte dieser neuen Begriffe die Aufgabe schon angucken und den Charakter berechnen zu dieser Darstellung, dann ist es kein irreduzibler Charakter, aber man kann ja überlegen, später, wenn wir mehr wissen, wie man diesen Charakter aus irreduziblen basteln kann. Das wird so ein Thema sein später. Wie können wir Zeug basteln aus irreduziblen Charakteren? Der Permutationscharakter ist besonders interessant. So, mehr später. Jetzt beweisen wir, wie ein dieser Begriffe, die wir gerade neu gelernt haben, zusammenhängen. Nummer 39. Bei der ich dieser Voraussetzung G. Und dann wollen wir eine Darstellung haben und einen Charakter dazu. Sei Delta eine Darstellung von G über C. Nämlich Chi, der dazugehörige Charakter, dann gelten vier Eigenschaften, die ich glaube ich da rechts so hin schreiben kann. Na, zunächst mal, das kommt jetzt vielleicht nicht so überraschend, Charaktere sind Klassenfunktionen. Was noch? Diese beiden Definitionen von Grad, einmal für eine Darstellung und einmal für einen Charakter, die fallen zusammen. Wenn der Charakter zu dieser Darstellung ist, dann sind die beiden Grade gleich. Was noch? Wenn man Delta jetzt durch eine Darstellung ersetzt, die äquivalent dazu ist, dann ändert sich der Charakter nicht. Zum Schluss, man kann die Elemente, die im Kern von der Darstellung liegen, daran erkennen, dass ihr Charakterwert der gleiche ist wie der Charakterwert vom Einzel. A, was zu tun? Wir müssen uns zwei Elemente aus der Probe schnappen, die konjugiert sind, und hier anwenden und sehen, dass das selber rauskommt. Seien also G und H aus G in G konjugiert, dann brauchen wir ein konjugierendes Element. Dass G konjugiert mit X gleich A ist. Nochmal, das ist eine Abkürzung für x hoch minus 1 mal g mal x. Dann rechnen wir jetzt mal aus, was da passiert. Ich möchte gerne berechnen chi von h. Chi von h ist das gleiche wie chi von x hoch minus 1 mal g mal x. Jetzt erinnern wir uns daran, was chi eigentlich macht. Chi berechnet die Spur der Abbildungsmatrix, die von diesem Element herkommt, nachdem man die Darstellung draufgeworfen hat. Das heißt, es ist die Spur des Automorphismus Delta von x hoch minus 1 mal g mal x. Jetzt ist eine Darstellung ja nicht irgendeine Abbildung der Gruppe in die Automorphismengruppe des Vektorraums, sondern ein Homomorphismus. Das heißt, wir können hier das Delta reinziehen und bekommen dann die Spur von Delta von x hoch minus 1 hintereinander ausgeführt mit Delta von g hintereinander ausgeführt mit Delta von x. Und wenn wir das jetzt wieder als Matrizen interpretieren, dann haben wir hier drei Abbildungsmatrizen. Wir multiplizieren die und berechnen dann die Spur. In einer der ersten Übungsstunden zu dieser Vorlesung haben wir aber gesehen, dass man innerhalb der Spur die Reihenfolge von Matrizen vertauschen kann. Das war ein Trick, um sich überhaupt klarzumachen, dass es unabhängig von der gewählten Basis ist, wenn man die Spur in der Abbildung berechnet. Und diesen Trick kann ich jetzt hier auch nochmal benutzen. Siehe Übung. Hier ist die Homomorphie-Eigenschaft von Delta. Ja, wenn ich da tausche, x und x hoch minus 1 sind zueinander invers, das heißt, die entsprechenden Abbildungen auf dem Vektorraum sind dann zueinander invers. Und das heißt, dass wir am Ende nur noch die Spur von Delta von g da stehen haben. Denn wir multiplizieren jetzt diese Abbildungsmatrix hierzu mit der Einheitsmatrix, dann bleibt nur die übrig. Aber die Spur von Delta von g ist nichts anderes als chi von g. Das heißt, wir sehen tatsächlich, dass für konjugierte Elemente der Charakter nicht gleich ist. Jetzt kommt die Geschichte mit dem Draht. Fangen wir mal an mit dem Draht von chi, also mit der rechten Seite. Was ist denn der Draht von chi nach Definition? Gucken wir nochmal nach. Der Draht von chi war der Wert, den der Charakter annimmt beim Einzelelement der Gruppe. So, das ist jetzt nur die Definition. Jetzt überlegen wir uns, was das heißt. Das heißt, wir betrachten die Spur der Abbildung, die vom Einzelelement der Gruppe bewirkt wird auf dem Vektorraum. Also die Spur von Delta von 1g. Naja, Delta ist ein Homomorphismus. Das Einzelelement der Gruppe landet auf der identischen Abbildung im Vektorraum V. Das heißt, wir haben hier die Spur von V. Die Matrix dazu ist einfach die Einheitsmatrix. Das heißt, wir zählen so viele Einsen, wie wir Basiselemente brauchen für den Vektorraum. Das heißt, wir kriegen genau die Dimension von V über C. Es gibt kein V hier, das ist irgendwie schade. Sei V. Ich schreibe mal den Anfang, Entschuldigung. Sei V der zu Delta gehörige G-Modul über C, den hätte ich mir hier in B erstmal nennen sollen, Entschuldigung. Nein, mit dem klappt das dann. Dann kriegen wir einfach die identische Abbildung, die Spur der entsprechenden Matrix und die gibt uns dann genau die Dimension. Und die Dimension war definiert, oder umgekehrt, der Grad der Darstellung war definiert als Dimension des Vektorraums, den wir da haben für die Darstellung über C. Gut, bei Äquivalenz ändert sich der Charakter nicht. Dafür benutzen wir dieses tolle Lemma mit, den invertierbaren, mit der invertierbaren Matrix, da wo man quasi so einen Basiswechsel vollzieht oder sowas ähnliches. Sei eine Delta-Strich, eine zu Delta äquivalente Darstellung von g über c. Jetzt brauchen wir Modulen. Wir haben schon den Modul V für Delta. Für G, jetzt nehmen wir noch ein Modul W her, für Delta Strich. Gut, jetzt wollen wir diese Idee benutzen aus Lemma 3.5. Nehmen wir uns also mal zur besseren Nachvollziehbarkeit Basen her. Wir nehmen eine geordnete Basis von V und eine von B. B, vielleicht soll ich dann B und C B-Hut und beziehungsweise C-Hut geordnete Basen von V beziehungsweise B über C. Und dann brauchen wir hier aus G, denn was müssen wir eigentlich machen? Wir müssen Chi von G auf zwei Arten berechnen. Einmal mit der Darstellung Delta und dann entsprechenden Abbildungsmatrizen und Spuren und einmal mit der Darstellung Delta Strich und entsprechenden Abbildungsmatrizen und Spuren und wollen dann sehen, dass dasselbe rauskommt. Gut. Erstmal halten wir fest, wenn wir Chi von G ganz normal über Delta berechnen, dann ist das die Spur von Delta von G. Und das ist die Spur irgendeiner Abbildungsmatrix dafür. Und dann nehmen wir einfach mal die für B-Hut. Jetzt wissen wir mit diesem Lemma, was war das? 3,5, dass wir von dieser Abbildungsmatrix zu einer Abbildungsmatrix für D' kommen mit der Basis C-Hut, indem wir eine geeignete invertierbare Matrix finden, wo wir das Inverse von links multiplizieren und die Matrix selber von rechts. Das nehmen wir uns jetzt her. Und dann kommt wieder der Trick von gerade mit der Spur und dass man innerhalb der Spur tauschen darf. Okay, wir sehen schon, es läuft, da kann ich das kurz machen. Mit 3,5 sei T eine invertierbare Matrix so, dass T hoch minus 1 Stern diese Abbildungsmatrix M Delta E hoch für gut Stern T, genau die Abbildungsmatrix ist für D' mit C-Hut. Delta-Strich mit C-Hut. So. Okay, dann ist die Spur hiervon dasselbe wie die Spur davon, weil man ja T hoch minus 1 und T zusammenziehen kann und die Andersmatrix rauskommt. Ist dasselbe wie die Spur davon und das wäre Chi von G, wenn man Delta-Strich benutzt für das Berechnen des Charakters. Dann folgt, da die Spur, da man innerhalb der Spurmatrizen vertauschen darf, ist also wieder unser Beitrag zur Übungsaufgabe am Anfang. Dann folgt die Spur von M Delta gleich Spur von Delta von M von Delta Strich C-Hut. Das hier war Delta, das hier war Chi von G ausgerechnet. Delta von G. Delta Strich von G. Das fehlt bestimmt noch einfach. Denn Delta ist ja gar keine Abbildung von V nach V oder von D nach B. Ich muss überall ein G nehmen. Auch. Noch irgendwo? Hier ist richtig, da auch, da auch. Da auch, es soll wirklich immer dasselbe geben. Die sind gleich und das hier ist Chi von G, ich schreibe mal via Delta Strich. Das andere war Chi von G via Delta, es kommt dasselbe raus. Und jetzt kommt G. Sind wir mal ambitioniert. Was steht denn da? Für alle G als den Kern der Darstellung ist der Charakterwert derselbe wie das einzige. Ja, das kriegen wir dann bestimmt. Sei G aus dem Kern von Delta. Was heißt es, im Kern von Delta zu liegen? Na, der Kern besteht aus allen Elementen, die von Delta auf das 1-Element in der Automorphismengruppe V abgebildet werden, also auf die identische Abbildung. Das heißt, G bewirkt auf dem Vektorraum V die identische Abbildung. Naja, das heißt aber, dass alle Abbildungsmatrizen zu Delta von G, wenn man ja jeweils hier die gleiche Basis nimmt, die Einheitsmatrix sind. Und dementsprechend ist dann die Spur, also der Charakterwert von diesem G, wieder einfach die Dimension des Vektorraums. Das ist die G, die Spur von der von der identischen Abbildung auf V, das ist die Dimension über C von V. Das ist wiederum der Grad von Delta und das ist der Grad von Chi. Haben wir schon gezeigt, das ist dasselbe wie Chi vom Einzelnen. Ach so, das wäre kürzer gegangen. Haha, ich sehe gerade, man hätte auch hier machen können. Die Spur davon ist gleichzeitig auch Chi davon. Chi vom Einzelnen. Stimmt, ich hätte das da schon abkürzen können. Aber es war so schön. Wen habe ich jetzt verwirrt? Entschuldigung? Niemand. Okay. Aber nicht alle Klassenfunktionen sind Charaktere. Gerade dann, wenn man sich konstante Abbildungen anguckt, da muss man sich überlegen, wie kann daraus überhaupt ein Charakter werden? Ein Charakter muss ja zumindest mal irgendwie die Gruppenstruktur respektieren, insofern als Delta das tut. Delta ist ein Gruppenhomomorphismus. Das Einzelelement der Gruppe geht auf das Einzelelement in dieser Automorphismengruppe, auf dem Vektorraum. Und da wird dann ja die Spur immer die Dimension des Vektorraums sein. Das heißt, wir sind ein bisschen begrenzt darin, was für konstante Klassenfunktionen Charaktere sein können. Und das Ding, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist ein Beispiel. Da muss man halt bei der 1 aufpassen. Ein anderes Beispiel, das funktioniert, ist, dass man einfach jedes Gruppenelement auf die 1 wirft. Das ist der sogenannte Hauptcharakter. Jedes Gruppenelement landet einfach auf der komplexen Zahl 1, eine Klassenfunktion, konstant, deswegen müssen wir da nichts weiter nachweisen. Das Ding heißt Hauptcharakter. Da alles auf die 1 geht, kann man sich jetzt überlegen, aha, insbesondere ist dann der Grad 1, das heißt, so ein darunterliegender Vektorraum zu einer Darstellung hat dann Dimension 1 und damit ist es automatisch eine irreduzible Darstellung. Denn so ein Raum der Dimension 1 ist ja automatisch als Modul einfach. Das heißt, wir kriegen hier schon mal einen wichtigen irreduziblen Charakter, den sogenannten Hauptcharakter. Der Hauptcharakter von G definiert als, viele Leute geben denen auch so eine Bezeichnung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen möchte. Es gibt Leute, die schreiben dafür so eine große 1. So, die Funktion, die konstante 1 ist, und das als Hauptcharakter. Ich glaube nicht, dass ich das mache. Ich gebe dem normalerweise einen Namen. Wenn ich zum Beispiel die irreduziblen Charaktere irgendwie durchnummeriere, dann fange ich normalerweise an mit Chi1. Chi1 ist dann der Hauptcharakter und alle anderen kommen dann irgendwie. Gut, dieser ist irreduzibel. Das ist eine Bemerkung. Die Begründung habe ich gerade schon gesagt. Der Modul, der zu der zugehörigen Darstellung gehört, hat Dimension 1. Gut, jetzt kommt ein Satz, mal gucken, wie weit wir kommen. Der wird hier ein bisschen länger und technischer.
ein paar tolle Tricks kommen da rein, die wir da lernen. Und das wird ein erster Schritt darin, sich zu überlegen, wie viele irreduzible Charaktere es überhaupt gibt. So, denn jetzt haben wir das kennengelernt und wir haben ein bisschen gesehen, was die einfangen. Bei der Permutationsdarstellung haben wir dann ganz gut zu tun. Aber wenn es jemand irgend so eine olle endliche Gruppe gibt, dann haben wir keine Ahnung, wie viele irreduzible Charaktere die hat. Erstmal. Und da wollen wir aber hin, das zu verstehen. Dann wäre es auch interessant zu verstehen, wie sich jetzt alle Charaktere der Gruppe aus diesen Irreduziblen basteln lassen. Könnte man ja hoffen, dass das geht. Dazu beweisen wir als sehr wichtiges Zwischenresultat einen der vielen Sätze von Schur. Sieht erstmal ganz, ganz merkwürdig aus. Also Vorwarnung, jetzt kommen viele Voraussetzungen und dann zwei Aussagen, bei denen man denkt, was zur Hölle, wieso? Aber das ist dann später ganz toll, wenn wir es benutzen. Das wäre der erste Voraussetzung. Jetzt kommt der Bezeichnungsmarathon. Seien Delta 1, Delta 2. Irreduzible Darstellung von D über C. Mit dazugehörigen G-Modulen V1 und V2. Die dann einfach sind. Das ist wichtig. Schreibe ich mal dazu. Die sind einfach, weil die Darstellung nach Voraussetzungen irreduzibel ist. Okay, jetzt brauchen wir feste, geordnete Basen von V1 und V2, mit denen wir arbeiten. B1-Hut bzw. B2-Hut, geordnete C-Basen von V1 bzw. V2. Ja, und jetzt kommt ein Teil der Magie. Wir kürzen jetzt mal die Abbildungsmatrizen ab. Damit wir einfach nicht jedes Mal das schreiben müssen, was wir jetzt da unten die ganze Zeit hatten. Wir haben da immer Abbildungsmatrizen von Delta von G bezüglich irgendwelcher Basen. Das kürzen wir jetzt radikal ab. Sagen wir jedes G aus G. Delta, Großdelta, 1 von G definiert als die Abbildungsmatrix für Kleindelta 1 von G bezüglich der vorher festgewählten Basis. Und genauso für Delta 2 und V2 und die Basis B2 Hut. Das ist ein großes Delta. Delta 2 von G ist die entsprechende Abbildungsmatrix. Machen wir uns gleich das Leben leichter, denn wir werden mit diesen Matrizen ordentlich hochrechnen. Wenn ich mir Einträge der Matrizen hernehme, dann mache ich das so, wie man das häufig bei Matrizen macht, also werde da so kleine Indizes dran schreiben, IJ, um die Stelle zu markieren, wo das steht, aber ich werde mir jetzt nicht noch extra Buchstaben dafür hernehmen. Das heißt, ich missbrauche die Notation ganz, ganz stark und nehme das und schreibe IJ dran, wenn ich den IJ-Eintrag davon meine. Das kommt gleich im Beweis vor. Schreibe ich also hin, Notation, Delta, 1 bzw. Delta 2, also mache ich mal Delta I von G und dann kommen da dran die Indizes, wo ich bin. Also zum Beispiel JK für die J-Zeile und Karte-Spalte. Ja, im Prinzip machen wir die nach allem. Okay. Zwei Aussagen. Die erste Aussage bezieht sich darauf, dass die Darstellung Delta 1 und Delta 2 nicht äquivalent sind. Seien Delta 1, Delta 2 nicht
Bild eine völlig merkwürdige Aussage. Das gilt nämlich für alle Kombinationen von Indizes. I, J, K, L. Wenn ich Delta 1 von G bilde und von dieser Matrix den Eintrag von J nehme und das dann multipliziere mit dem Eintrag an der Stelle KL von der Matrix Delta 2 von G minus 1, warum auch immer man das tun sollte, wenn ich all diese Dinger nehme und darüber summiere über alle Gruppenelemente, dann kommt so raus. Ja, kann man ja mal zeigen. B. Es gilt immer, unabhängig von äquivalent oder nicht äquivalent, wieder für alle Kombinationen von Indizes. Wenn ich das gleiche mache wie hier, also ich. Ja, aber ich beschränke mich auf eine Darstellung. Das heißt, ich habe hier zweimal Delta 1 stehen. Delta 1 von G, I, J mal Delta 1 von G hoch minus 1 an der Stelle K, L. Das summiert über alle G aus G. So, hier haben wir 1 und 2, verschiedene Darstellung und wir machen diese Kombination. Jetzt kann man ja gucken, was passiert, wenn man hier zweimal die gleiche Darstellung benutzt und dasselbe macht. Was kommt dann raus? An der Stelle, wenn man das macht, dann kriegt man die Indikatorfunktion Delta JK Delta IL. Das Delta ist an der Stelle echt doof, aber tut mir leid, die Indikatorfunktion ist halt so. Hängt also jetzt davon ab, was das für Kombinationen sind, IJKL. Dann 1 durch den Grad von Delta 1 mal die Gruppenordnung. Das kommt raus. Also Darstellung mit sich selber hier so komisch kombiniert. Ergibt, wenn das hier passt, 1 durch den Grad mal Gruppenordnung, kann man nochmal machen. Und oben in diesem Spezialfall kann man eine Kombination finden, die 0 ergibt. Und das wird sich später sehr praktisch niederschlagen, was wir da jetzt ausrechnen.
Ich kann es jetzt nur noch nicht so gut motivieren, weil ich dazu ganz viel erklären müsste, was an anderer Stelle besser erklärt ist.
Also akzeptieren wir erstmal, dass das schön zu wissen ist. Machen uns klar, wie das funktioniert. Dabei sehen wir ein paar schöne Tricks. Und dann wird sich in der kürzester Zeit klären, warum es toll ist, das zu wissen. Okay, ich fange an mit einer Hilfsbehauptung.
Das ist so eine Art eine Vorüberlegung, die wir treffen,
die man dann anwenden kann. Damit kann man A und B dann relativ einfach zeigen.
Schauen wir mal. Wenn wir nur das schaffen, macht es nichts. Dann kann man da super nächste Woche einsteigen. Vielleicht schaffen wir ja sogar noch mehr.
Vorüberlegung. Die muss einen tollen Namen kriegen. Wir wollen die später verwenden, mehrfach.
Und ich glaube, sie hat noch keinen tollen Namen.
Vorüberlegung. Gibt es Vorschläge für eine Bezeichnung für die Vorüberlegung? Tannenbaum, Weihnachtsmütze? Tannenbaum, okay, oder? Vorüberlegung, Tannenbaum? Schneeflöckchen? Nein,
Tannenbaum. Nikolaus.
Winterwetter.
Mal bei einem Nikolaus. Ich kann das Haus von Nikolaus malen.
Ja, genau.
Haus von Nikolaus. Das ist das Haus von Nikolaus.
Okay. Ich möchte
das, was wir da oben machen, dieses komische Basteln mit den Matrix-Einträgen, das möchte ich sozusagen ein bisschen verallgemeinern. Und dann kann man das später für A und B anwenden. Sein N1, der Grad von Delta 1, den brauchen wir, weil uns das sagt, wie groß die Abbildungsmatrizen sind. Und genau N2, der Grad von Delta 2. Und jetzt nehmen wir irgendeine N1 Kreuz N2 Matrix über C. Warum? Na, weil wir jetzt was basteln. T wie Tannenbaum, das passt wirklich gut. Bei T von N folgendes Ungetüm. Wieder summieren wir über alle G aus G. Und was wir jetzt machen, ist, dass wir Delta 1 von G berechnen. Das ist eine Abbildungsmatrix, haben wir so festgelegt. Dann multiplizieren wir die mit der Matrix M, die wir haben. Und das passt zusammen von den Größen der Matrizen her. Und da kommt jetzt eine N1 Kreuz N2 Matrix raus, die wir multiplizieren können mit einer N2 Kreuz N2 Matrix, nämlich Delta 2 von G hoch minus 1. So, das machen wir also. T von M heißt, wir verheiraten die Matrix M von links bzw. rechts mit solchen Abbildungsmatrizen, summieren das alles über alle G aus G. Wir summieren hier also Matrizen. All diese Matrizen sind von der Größe N1 Kreuz N2. Wir können da hin, das passt. Haben alle Einträge in C, passt auch. Das heißt, das ist Polygon, was wir da machen. Das ergibt alles Sinn. Jetzt können wir diese Matrizen benutzen und können mit denen Vektorraumhomomorphismen definieren, vermögende ICE-Verbindung, von V1 nach V2, wenn die Größe stimmt. Was wir jetzt wollen, ist sehen, dass das nicht nur Vektorraumhomomorphismen werden von V1, von V2, sondern sogar G-Modulhomomorphismen. Diese T's sind sehr mächtig. Wir zeigen, dass diese T von M, nenne ich mal, Abbildungsmatrizen sind zu G-Modulhomomorphismen. Wir definieren, so wie wir es immer machen, Abbildungen dazu. Das sind dann schon mal Vektorraumhomomorphismen von V1 nach V2 und dann brauchen wir die Verträglichkeit mit der Wirkung von G jeweils. Das wird schon alles so passen. Ich schreibe also mal Vektorraumhomomorphismus. Ist okay, das ist einfach die ICE-Verbindung, dass das passt. Und jetzt nehmen wir uns eine Abbildung her, wir brauchen einen Namen. Wir nehmen so eine Abbildung her, nennen wir sie Tau, derart, dass T von M die Abbildungsmatrix ist für diese Abbildung, wenn wir von der Basis B1 oder auf die Basis B2 rückgehen. Das geht sicherlich, wegen der ICE-Verbindung. Sei also Tau aus der Menge der Vektorraumhomomorphismen über C von V1 nach V2, so, dass die Abbildungsmatrix von diesem Tau von B1 zu B2 genau T von M ist. Jetzt müssen wir klären, warum das alles mit G verträglich ist. Und dafür machen wir eine kleine Vorüberlegung. Sei K aus G. Ich möchte hinschreiben, was zu zeigen ist, und zwar auf eine Art und Weise, sodass wir das von den Matrizen gut ablesen können, denn gleich rechnen wir Matrizen. Zu zeigen ist, für das, was wir da oben wollen, zu zeigen ist für alle V1, ich will es nicht zu ausführlich machen, es ist egal, ob ich zuerst mit H auf V wirke und dann das, was da rauskommt, was immer noch in V1 liegt, mit Tau abbilde, oder ob ich zuerst mit Tau abbilde und dann in dem Zielvektorraum V2 mit Haarmuffe. Und das heißt jetzt wiederum, wenn ich mir jetzt angucke, dass die Wirkung ja durch die Darstellung festgelegt ist und umgekehrt, dann heißt das doch, ich will einfach zeigen, Delta 1 von H, hintereinander ausgeführt mit Tau, ist dasselbe wie Tau, hintereinander ausgeführt mit Delta 2 von H. Wenn ich das zeige, dann heißt das, dass Tau sich mit der Wirkung verträgt. Ich kann das also beschreiben mit Hilfe der Darstellung, das ist schon mal gut. Denn diese Darstellungen verbergen sich ja in den Abbildungsmatrizen. Das heißt, ich kann das jetzt zeigen, indem ich mir die Matrizen angucke, die dazugehören. Es reicht nämlich jetzt, sich klar zu machen, dass egal ist, ob ich T von M von links mit der Abbildungsmatrix für Delta 1 multipliziere oder von rechts mit der Abbildungsmatrix für Delta 2. Das zeigt jetzt, wenn wir uns das jetzt weiter überlegen, mit Hilfe der Abbildungsmatrizen, dass Groß Delta 1 von H Stern T von M das gleiche ist wie T von M Stern Groß Delta 2 von H. Das habe ich abgeleitet aus dem da oben. Und das fangen wir jetzt einfach an nachzurechnen. H ist wie behaltet. Und wir fangen an mit Delta 1 von H Stern T von M, was auf der linken Seite steht. So, es steht alles wunderbar dran. Hier oben ist diese Summe. In dieser Summe spielt das H, das wir uns hergenommen haben, keine Rolle. Deswegen kann ich das Delta 1 von H in die Summation sofort mit reinziehen. So, dann habe ich also diese Summe. Delta 1 von H, Klammern setze ich nicht, weil das alles assoziativ ist. Delta 1 von H, Delta 1 von G, M und dann kommt Delta 2 von G minus 1. Ja, jetzt kommt so der übliche Trick. Ich sehe, dass hier vorne eigentlich H mal G benutzt wird als Abbildung mit dazugehöriger Abbildungsmatrix. Hier hinten steht G hoch minus 1. Es wäre super, wenn ich da G hoch minus 1 mal H hoch minus 1 hinkriegen könnte, denn das ist das Inverse von H mal G, kennt ja die Regel. Dann ergänze ich das doch einfach da hinten. Ich schreibe einfach das von H hoch minus 1 nochmal dran, beziehungsweise ja, das von H hoch minus 1. Und dann korrigiere ich das, indem ich das Inverse mit dran schreibe. Also wieder so ein Trick, den man schon kennt. Delta 1 von H, Stern Delta 1 von G. Ups, was wird denn hier? Stern T von M, nee, Stern M. Stern Delta 2 von G hoch minus 1. Und jetzt kommt das, was ich kürzlich dran füge. Delta 2 von H hoch minus 1, um das auszugleichen. Delta 2 von H, passt genau. Das hier hinten ist meine Nachricht der 1. Dann kommt die Hemd-Jacke-Regel. Ich versuche mal das hier so umzukriegen, dann kann ich es besser lesen. Dann kommt die Hemd-Jacke-Regel und sagt hier, na, erstmal kommt die Verträglichkeit von Matrizenmultiplikation und Generalausführung von Abbildung. Das ist das Ganze zu etwas in der Algebra. Das heißt, ich fasse das hier zusammen zu Delta 2 von G hoch minus 1 mal H minus 1. Dann kommt die Hemd-Jacke-Regel und sagt, da steht in Wirklichkeit H mal G in Klammern hoch minus 1. Und dann kann ich das zusammenfassen, vorne auch, und kriege, was kriege ich denn? Delta 1 von H mal G, Stern M, Stern Delta 2 von H mal G hoch minus 1. Und dann ist da hinten noch der Rest, Delta 2 von H. So, das hier ist gut, das wollen wir haben am Ende. Wie können wir sehen, dass das T von M ist? Naja, ich gehe über alle Gruppenelemente und multipliziere die immer noch mit H. Aber multiplizieren mit einem festen Gruppenelement ist eine Projektion. Das heißt, hier laufe ich auch einfach über alle Gruppenelemente. Ich schreibe sie nur anders. Das heißt, das ist T von M Stern Delta 2 von H. Was haben wir benutzt? Zirkumlinearer Algebra. ICE-Verbindung, Verträglichkeit von Matrixmultiplikation und hintereinander Ausführung von Vektorraumkombinationen. Aha, das heißt, diese komische T-Konstruktion liefert uns E-Monohomomorphismen. Das ist super, das behalten wir, das ist die Aussage Haus von Nikolaus. Und, oh toll, wir können weitermachen, wir kriegen mindestens A jetzt noch hin, dann kann man nämlich sofort die Früchte ernten von dieser Rechnerei. Und darüber würde ich mich sehr freuen. Also, wischen wir.
Nach der Vorbelegung kommt jetzt Teil A. Bei Teil A stand, dass Delta 1 und Delta 2 nicht äquivalent sein werden. Gut, überlegen wir kurz, was das heißt. Die Situation ist hier einfach in dem Sinne, dass die Modulen einfach sind. Die Darstellungen sind irreduzibel und wir haben gerade beim Haus von Nikolaus uns Modulhorn noch ein bisschen gebastelt. Jetzt ist es so, dass es bei einfachen Modulen nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, was man da für Homomorphismen haben kann. Denn die sind ja einfach. Für den Kern gibt es also immer nur die Möglichkeit, alles zu sein oder nur aus dem Nullvektor zu bestehen. Also nochmal, Delta 1 und Delta 2 sind irreduzibel, die dazugehörigen Modulen sind einfach. Der Kern einer solchen Darstellung kann also immer nur Null sein oder alles. Das heißt also, dass jeder G-Homomorphismus, jeder G-Modulhomomorphismus von V1 nach V2 entweder die Nullabbildung ist, dann ist der Kern alles, oder die Abbildung ist automatisch bijektiv.
So, warum kann so eine Abbildung nicht bijektiv sein? Ja, Moment, dann wären doch sofort die, also bijektiv auf einen Teilmodul, aber okay, Einfachheit. So, das heißt, da wären sofort die Dimensionen gleich, dann hätte man aber sofort äquivalente Darstellungen.
Das heißt, dass allein die Tatsache, dass es nicht äquivalent ist, bei irreduziblen Darstellungen jetzt sofort dazu führt, dass die einzige Möglichkeit, einen G-Modulhomomorphismus zu haben von V1 nach V2, darin besteht, dass das der Nullhomomorphismus ist. So, das ist sehr stark. Das kommt aus all diesen Voraussetzungen.
Mit ein bisschen überlegen.
Rauskommen muss für die Nullabbildung.
Und jetzt basteln wir uns also so ein T von M. Also n, irgendeine Matrix der Größe n1 folgt n2 über c, so ist mit der Aussage in Tannenbaum, die Aussage, die da nicht oben steht, sondern da hinten, bezeichnet diese t von n-Dinger Abbildungsmatrizen zu G-Modulhomomorphismen sind, das müssen jetzt hier immer Nullmatrizen sein. So ist mit Tannenbaum, nee, nicht mit Tannenbaum. Ich bin noch nicht ganz überzeugt, er ist zwar schön leise, leiser als der andere, aber so ist mit, wir müssen einen Versuchsreich haben, so ist mit Haus von Nikolaus, Haus von Nikolaus, schon die Matrix T von N, die Nullmatrix. Und jetzt sehen wir, worauf es hinausläuft. Wir wählen es irgendwie geschickt und dann kommt die Aussage, die wir beweisen wollen, in A einfach so mit raus. Wie wählen wir es jetzt geschickt? Sei M geschickt gewählt. definiere einfach, was die Einträge sind. Für alle I, J, K, L der richtigen, im richtigen Bereich, das heißt I und K laufen von 1 bis N1 und J und L laufen von 1 bis N2. Stimmt das? Ja. Und dann sage ich immer, was der Eintrag ist. M an der Stelle, M ist jetzt der Eintrag dieser Matrix. M. ST. Das ist jetzt definiert als da darf ich nichts falsch machen. 1. Genau dann, wenn S gleich J ist und T gleich K und 0 sonst. Ja, da wird es gleich einsetzen. Also, bei dieser Matrix, wir haben diese vier Einträge, denn die brauchen wir gleich, deswegen rede ich hier schon von vier, aber interessieren wir uns für den Moment nur diese beiden mittleren. Und wenn die mit dem, was dazu passt, übereinstimmen hier bei der Matrix, das heißt, I und J müssen beide von 1 bis N1 laufen und die beide von 1 bis N2, das passt dann besser zusammen. Wenn also jetzt S gleich J ist, J läuft von 1, ja, das passt. Das ist die Anzahl der Zeilen. Wenn die übereinstimmen und gleichzeitig auch das T mit diesem K übereinstimmt, dann kommt 1 raus und sonst 0. So ist die Matrix definiert und das ist deshalb so gemacht, weil wir jetzt aus der Tatsache, dass das die Nullmatrix ist, schließen können, dass die Gleichung aus A stimmt. Das schreibe ich jetzt hier noch rein. Denn für wieder diese IJKL geeignet, bla bla bla, ist jetzt der Eintrag an der Stelle I und L der Matrix T von N einerseits 0, denn T von N ist die Nullmatrix. Gleichzeitig kann ich aber auch berechnen, da oben steht ja noch, wie man TM berechnet. Der Eintrag ist also 0. Und gleichzeitig, ja, wie berechnen wir den? Es ist der Eintrag an der Stelle IL, ist 0 und gleichzeitig der Eintrag IL von der Matrix, die man bekommt, wenn man das mal explizit da oben einsetzt. Und wenn man das macht, müssen wir gleich nochmal genauer drauf gucken. Elfte Spalte. Wie kriege ich den Eintrag von diesem Ungetüm in der ithen Zeile und elften Spalte? Dafür schaue ich mir erstmal das an. So, die k-te Spalte davon ist genau die j-te Spalte hiervon, so wie M definiert ist. Das heißt, wenn ich das jetzt multipliziere damit, dann habe ich hier, ich muss ja Zeile mal Spalten überlegen. Achso, und ansonsten ist das 0 hier, weil das ansonsten alles 0 ist. Und das merkt man auch bei der Matrixmultiplikation. Das heißt also, dass der Eintrag hier, wenn ich mir ein G festhalte, folgendes Element ist. Das scheint etwas besser. Für jedes G aus G ist der tatsächlich hingeschrieben an Beispielen, sonst konnte ich das nicht nachvollziehen. Das würde ich empfehlen, das zu machen. Aber das möchte ich nicht jetzt machen, das kostet wahnsinnig viel Zeit. Man überlegt sich, wie passiert diese Matrixmultiplikation? Ich multipliziere diese beiden, da kommt eine Matrix raus mit sehr vielen Nullen und ich weiß auch genau, wo nicht 0 steht, aufgrund der Definition von M. Und dann gucke ich mir hier die Zeilen an, kombiniere die hier mit den Spalten, so dass ich sehe, was der Eintrag IL wird. Ich muss mir nur das angucken, der Rest der Matrix ist mir egal. So, und wenn ich mir das jetzt anschaue, erstmal nur für ein G aus G, dann ist dieser IL-Eintrag für jedes G ist dieser IL-Eintrag deswegen an der Stelle J multipliziert mit dieser Matrix an der Stelle K L. Ja gut, und wenn ich jetzt darüber summiere dann, und 0 rauskommen soll, das ist genau die Aussage in A. Die da leider nicht mehr steht. Gut, aber wo haben wir dieses Prinzip schon mal gesehen? Ich glaube, das war, als wir gezeigt haben, wie das Zentrum aussieht von der Gruppenalgebra. Ich glaube, da, genau, da, dass die, wo war das? Wir hatten zwischendurch schon mal eine Situation, da habe ich eine Folie aufgelegt und habe erklärt, wie das bei einer konkreten Matrix aussieht, dass man nämlich zeigt, dass wenn eine Matrix mit allem vertauschbar ist, dass es dann eine Diagonalmatrix sein muss und die Einträge für Diagonalen sind auch alle die gleichen. Und da haben wir es auch so gemacht. Da habe ich Matrizen hergenommen, die fast überall Nullen stehen hatten und nur an bestimmten Stellen irgendwas. Und durch die Multiplikation konnte man dann was rauskriegen über die Einträge. Das ist ja Zentrumsmatrix. Und so eine ähnliche Idee ist das hier auch. Man wählt sich das M einfach geschickt, sodass man dann sieht, dass bei dieser Konstruktion genau das rauskommt, was da in A steht. Schreibt dann von da A aus und ja, jetzt können wir B auch noch machen, wenn wir schon dabei sind. Ja. Nee, B machen wir nächstes Mal. Ich möchte lieber 2 Minuten Schluss machen vorher. Also erstmal vielen Dank, kurze Pause. Ich würde sagen 10 Minuten, gut 10 Minuten, also bis 5 vor und dann kommt die Übung. Danke.